Hey, bevor es mit der Folge losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Es handelt sich hierbei natürlich um die nächste Folge in der Sommerpause, die ich im Vorfeld schon aufgenommen habe. Das heißt, das Interview ist zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen älter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ob das relevant ist für den Inhalt, aber ich will es einfach dazu gesagt haben. Ansonsten werden wir nächste Woche noch eine Folge veröffentlichen, ebenfalls Sommerpause. Ich hoffe, danach können wir so langsam wieder mit den normalen Folgen loslegen. Da muss ich ein bisschen gucken, wie es bei Brit aussieht, ob die wieder am Start ist. Das werde ich dann erstmal checken müssen. Ansonsten wird es aber auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise hier weitergehen. Noch ein kurzer Hinweis, natürlich in eigener Sache. Für die Leute, die hier den Podcast hören oder uns wäre natürlich super geholfen, wenn ihr das Heft abonniert oder aber uns bei Steady supportet. Im Moment ist es echt nicht so einfach. Ich weiß, es brennt an allen Ecken und Enden bei allen Leuten. Wenn ihr irgendwie Bock habt, uns ein paar Euros im Monat hinzuwerfen, damit wir hier weitermachen können, dann ist das sehr nett und von uns wird das gewertschätzt im Sinne von schaut mal bei Steady vorbei oder schließt ein Abo fürs Heft ab. Alle Links findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Jetzt will ich aber erstmal die Klappe halten und viel Spaß mit dem Podcast mit Micha von 3-Minute Poetry. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Sommerpause des Fusecast. Das merkt man daran, dass Brit nicht da ist und wir so ein bisschen vorgearbeitet haben. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Micha. Hallo Micha.
Hallo Dennis.
Guten Tag. Du bist heute mein Gast hier in diesem Podcast und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen. Also ich meine, so über den Weg gelaufen, also ich finde es schwierig zu sagen, irgendwie, wir waren ja irgendwie immer in einer Szene unterwegs und ja. Auch immer mal miteinander gespielt, aber so richtig hat es, glaube ich, immer mehr, also mit unserem Gitarrist, mit David so zu tun und sowas, aber es gibt ja Überschneidungen, Connections, ne?
Genau. Ich bin gerade auch total unsicher, also klar, Kampfsport, aber was war dann damals deine Band? Eigentlich. das war nicht eine Maritime Song, ne?
Nee.
Fire in the Attic. Fire in the Attic, genau. Ja, aber ich glaube, ihr habt erst dann so richtig losgelegt, als wir schon fast wieder vorbei
genau,
waren. Ne?
Genau, wir haben so 2006, haben wir quasi das zweite Album gehabt, wo dann so ein bisschen was passiert ist und so.
Genau, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt und Ole hieß euer Sänger, ne?
Genau. Ja, richtig. Und da haben wir es ja dann so ein bisschen auch schon. Du bist damals mit 3-Minute Poetry unterwegs gewesen, beziehungsweise, ja. Ich weiß, warst du da auch so, also ist das so dein Baby gewesen? Ist das von dir gegründet worden oder wie habt ihr euch da gefunden?
Nee, also nur zum Teil, also sag ich mal zur Hälfte, weil René Möllmer damals, Gitarrist auch, der andere Gitarrist neben mir, und der Schreihals der Band quasi damals, wie das immer in den Reviews stand. Wir haben, ich glaube 98 war das, haben wir mal überlegt, eine Band zu machen. Also wir waren vorher in Wuppertal halt in so Punkbands parallel unterwegs, fanden uns, glaube ich, auch ein bisschen doof, so ein bisschen wie Oasis und Blur damals. Er hatte, wie hieß seine Band? Ist alt und vergesslich. Er hatte eine Band und ich hatte eine Band und war noch nicht so ganz grün, man kannte sich so vom Sehen und so. Kennst du ja dieses Neider-Ding und so. Aber irgendwann mal kennengelernt und mochten uns sehr und hatten dann irgendwie, dann nach diesem ganzen Melodycore-Gedöns, was man so gehört hat, NoFX, Lagwagon, Propagandi und sowas alles, kam dann irgendwann auch bei mir und bei ihm parallel halt Emo ins Leben. Ganz besonders halt das erste Gather Kids Album, Four Minute Mile, und für uns beide fast noch wichtiger das Braid Album Frame in Canvas.
Ah, okay.
Das war so für uns so, boah, wow. Ich hatte damals auf der Tour auch die zweimal gesehen, in Essen und in Köln, im Gebäude 9, aber im Vorraum. Ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst.
Ja.
Es war ja, ich glaube, gefühlt 3000 Menschen, proppevoll, und ein Falafel stand noch im selben Raum und im Bühne. Und es war so, wow. Und Braid haben mich auch da so, die kannte ich halt nicht und haben mich komplett umgehauen. Und bei beiden Konzerten, ich weiß noch, in Essen hat der Bob Nanner, der hatte so ein weißes T-Shirt und der hat so hart gerockt, sag ich mal, dass dem an der Schulter hat er geblutet. Boah. Und da dachte ich schon so, crazy
das,
shit.
Das ist next cool. Level.
Auf jeden Fall. Nee, und dann hatten wir eigentlich überlegt, so ganz fauli, ohne Aufwand, zwei Mann Akustikgitarren-Duo, so einfach so Jam-Session-mäßig, haben uns auch im Park hier in Wuppertal mal hingesetzt und ein bisschen gespielt. Aber das relativ schnell wieder verworfen und gesagt, nee, komm, richtige Band, macht aber schon mehr Bock. Haben dann ein paar Besetzungswechsel gehabt am Bass und Schlagzeug, bis wir dann mit Thorsten und Benedikt damals die Besetzung hatten, wo wir auch vorher ein Demo aufgenommen mit einem anderen Schlagzeuger, der sich leider als Idiot rausstellte. Und das ist halt manchmal so.
Ja.
Und haben dann das Demo auch dem Hoffi gegeben. Und
Defiance.
Genau, von Defiance. Haben das auch, hat das, glaube ich, im Laden auch verkauft, also keine Ahnung, eine selbstgebrannte CD halt und noch mit Sponsoring von so einem Wuppertaler Tattoo-Studio noch, der von warte, habt ihr denn überhaupt Tattoos? Habt ihr einen Bezug? Ja, auf jeden Fall. Ich will auch auf jeden Fall noch ein Tattoo haben und so. Ist nicht passiert. Aber schöne Grüße an Kraftwerk-Tattoo. Peter, super Typ. Danke für die 200 Mark oder sowas. Das war keine Ahnung. Naja. Und dann haben wir, warum auch immer, im Blackout in Bochum vor Jimmy Eat World gespielt. Und vorher schon mal die alle, ich rushe durch, sorry. Wir hatten vorher über Hoffi und Roland und Jochen damals auch die allererste Jimmy Eat World Europa Show im Grenania in Köln Support gespielt. Da waren aber auch noch January Star, glaube ich.
Ja. War das dieser,
unsicher, weiß ich.
Doppel.
Das war bei zwei Tage. Ich glaube, am nächsten Tag war Hot Water Music, glaube ich.
Genau.
Und Reno Kid, glaube ich.
Ja.
100 Jahre her. Naja, auf jeden Fall haben wir dann in Bochum im Blackout vor Jimmy Eat World gespielt, alleine als Support. Und es war eine der ersten Shows mit Benne am Schlagzeug. Und wir hatten ein bisschen Glück. Es war jetzt nicht der beste Abend von Jimmy Eat World, wie so oft leider. Die sind super nette Jungs, aber live fand ich die auch immer ein bisschen langweilig so.
Okay.
Also, es lebte so ein bisschen von den Melodien, aber so tight war das alles auch nicht so richtig. So, naja, na, egal. Wir hatten nicht so einen guten Tag und wir komischerweise schon. Und die haben da, ich glaube, eine Live-CD sogar aufgenommen. Und nach der Show meint Hoffi so: Ey, ich will euer Album rausbringen. Habt ihr Bock? Und wir so: Jo. Und das war so der Deal. Und ja, von da an.
Ja. Ich habe witzigerweise vorhin. Ich habe das auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, wenn man bei Google Defiance Records und Archive eingibt, dann findet man die Seite noch.
Die ist noch, hab ich auch mal geguckt.
Genau, und da ist, halt, da ist halt auch noch euer Band-Info und sowas online und ein altes Foto. Es ist halt schon witzig, wenn ich dann da so lese irgendwie, ne, so auch hier, newly designed webpage was a huge success. So, ja. Das war damals.
Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, also das kommt nicht von mir.
Ja.
Aber das habe ich auch mal gelesen vor kurzem noch. Weil man manchmal guckt, was gab es eigentlich für Reviews und so und gibt es das überhaupt alles noch? Wir haben da mal so ein Tour-Tagebuch auf der zweiten oder dritten Tour gemacht. Das war auch unfassbar lustig, aber so hat das René alles wieder vom Netz genommen, der Daten-Nazi, ey.
Ja, also ich habe tatsächlich auch von meinen alten Bands irgendwie immer noch so, also wenn ich das teilweise heute lese, denke ich mir so, Alter, ey, das ist
ja.
Also wie blauäugig man auch solche Sachen irgendwie online gestellt hat, so, ne?
Ja, aber irgendwie war es ja in der Zeit so, man wusste es nicht besser, es war für uns alle Neuland, ne?
Ja, klar.
Und aber andererseits auch, was man so ohne großen Aufwand und mit ein paar Connections schon hinbekommen hat, war irgendwie auch ganz cool.
Auf jeden Fall. Also ich fand ich meine, es ist natürlich, ist natürlich alles nostalgisch eingefärbt, aber so diese Anfang 2000er Zeit war ja auch für mich die Zeit, wo ich dann angefangen habe, in Bands zu spielen. Und ja. Ich bin mir sicher, das gibt's heute auch, aber man ist halt nicht mehr, vielleicht nicht mehr so ganz so drin. Aber ich fand das eine wahnsinnig spannende und aufregende Zeit, weil auf einmal Voll. Von überall Bands herkamen, wo man dachte so, holy shit, irgendwie, also ihr damals dann Pale, Ambrose, irgendwie Defiance ist krass durchgestartet.
Ja, ja. So. Ja, durch Razzmatazz von Pale, das war so die Initialzündung, ne? Ich glaube, Platte des Monats in Visions damals gewesen und war so, wer ist dieses Label aus Köln? So, wo kommen die her? Aber vorher noch, so unser Fixpunkt, glaube unser aller Fixpunkt war, glaube ich, das Sojus 7 in Monheim, oder? Was da für Bands gespielt haben, das kannst du auch keinem erzählen. Ne?
Ja,
also, ich habe da an einem Abend Botch und Dillinger Escape Plan gesehen. Und mit dem alten Sänger und Feuerspucken in dem Laden und vorher auch in der Kantine um Braid und Burning Airlines mit Jay Robbins von Jawbox.
Wahnsin, ne?
In einer Kantine mit 50 Leuten oder so.
Ja, allein auch dieses, was du eben sagtest, dieses Get Up Kids im Vorraum vom Gebäude 9.
Ja, da hatte ich halt auch Hot Water Music gesehen. Da haben die gekickert vorher und dann sind sie auf die Bühne gegangen, wo keine Bühne war. Oder auch im Leverkusen im Jugendzentrum, at the Drive-In auf der Casino Outro gesehen. Keiner wusste, wer die Typen sind. Wussten nur, das ist eine coole Band. Und dann waren so zwei Typen mit Afros und haben dann den Laden zerlegt. Und alle waren so, Kinn unten so, wow. Und da war at the Drive-In so. Und zwei Jahre später Stadion quasi fast.
Ja, das ist das, was ich irgendwie meinte, dass dieser Zeit, also wie gesagt, das ist halt einfach, weil ich natürlich auch jung war und du noch jung warst so, aber dass ja trotzdem irgendwie so ein, da gab es viele so tolle, spezielle Momente irgendwie und man hat halt gemerkt, dass da irgendwie eine Szene oder auch Bands irgendwie im Aufkommen sind, die die halt richtig weit, die es richtig weit bringen werden oder die halt einfach so diesen Zeitgeist so krass geatmet haben, ne? Wie du sagtest jetzt, At the Drive-In und so, diese ganzen verrückten Shows irgendwie auch in Köln im Underground. Also ich komme ja hier eigentlich aus Bonn, aber selbst ich bin halt auch in Sojus 7 immer geeiert, um da Shows zu sehen. So, ne? Also ich habe da
war der Laden damals.
Auf jeden Fall.
War das der von Scene Police, der das gebookt hat irgendwie? Ich glaube schon, ne?
Der Dennis.
Dennis. Genau. Ne? Ich meine, der hatte das Booking gemacht und es ich habe da sogar mal Metro-Shifter und sowas gesehen. Ja. Fuhr man ja auch mal für Metro-Shifter, so nach Monheim.
Ja, das dann so eine, ja, ich weiß nicht, Metropole, aber so ein Punkt war irgendwie, wo man dann irgendwo in die, so gesehen auch in die Provinz fährt. Ne?
Ja, voll.
So, obwohl Köln vor der Tür liegt, sondern dann fährst du halt dahin.
Ich kann es dir auch nicht erklären, warum das so funktioniert hat. Also, es war vielleicht einfach right time, right place.
Ja, wahrscheinlich wirklich. Und dann ist halt, finde ich halt auch viel durch Defiance und den Underdog in Köln passiert. Ja, so, ne? Also Underdog, ohne den.
Underdog war der zweite Fixpunkt so für die Szene, sag ich mal so. Und dann klar. Und zusammen mit Green Hell natürlich, die arbeiten, glaube ich, immer noch zusammen. Wenn die so unsere Tour damals mit Piebald haben wir auch über Green Hell gemacht und als mit dem Burkhard und so. Naja.
Ja. Wie war das denn so für euch? So von diesem, wie du eben sagtest, so mit zwei Mann Akustikgitarre im Park sitzen und dann auf einmal halt mit Jimmy Eat World spielen, mit Piebald auf Tour gehen, dann Festivals, also ich meine, ich habe euch mal auf dem Ringfest gesehen auch. Aber
im zweiten Album genommen.
Ja. Genau, im zweiten Album war das dann. Habt ihr da irgendwie dann auch so gedacht, so okay, so die ganzen Bands um uns rum und die Ami-Bands, bei denen funktioniert das halt krass und also die werden halt groß, das kann auch was für uns werden?
Jein, also das war auch immer so, wenn wir damals mal Interviews gemacht haben, ob das jetzt so eine Lokalpresse war oder irgendwelche Musikmagazine oder so Online-Fanzines oder so, das war immer so eine Frage, so, ja, wollt ihr davon leben und so?
Ja.
Und ich meine, 2000, da hörte das ja schon so langsam auf, ne? Also die Brennerei war natürlich schon am Hochpunkt und so und die ersten Download-Plattformen kamen auf und so. Wir haben, also was ich immer noch sehr gut finde, wir haben immer versucht, so Tiefstapeln als Tugend durchgehen zu lassen. So. Wir haben immer gesagt, ey, wir sind mega dankbar für alles, was passiert. Also uns ist viel in Schoß gefallen. So, auch als Hoffi irgendwann anruft, so, habt ihr Bock vor Sum 41 im E-Werk zu spielen mit 3.500 Leuten? Und dann dachte ich so, ja, haben wir dann gemacht. Und ich kam mir irgendwie komisch vor, ich dachte, ja, aber im Grunde ist es doch egal, wer da spielt. Die wollen da die Hauptband sehen und, ne? Und René sagte, ey, wie oft hast du die Chance, da zu machen? Genieß das doch einfach. Und das war halt genau richtig, ne? Sind wir, so Sachen sind einfach so in den Schoß gefallen. Und wir haben immer gesagt, so, ey, wir nehmen alles mit, was so geht und was wir machen wollen und ohne uns irgendwie zu verbiegen. Und haben aber immer gewusst, so, dass, wenn wir davon leben können, schön, wenn nicht, dann halt nicht. Mhm. Wir haben es halt nie so, vielleicht war das so ein bisschen so, ja, Fehler, weiß ich nicht, aber wir haben es halt nie so drauf angelegt. Also wir hätten viel, viel mehr machen können, glaube ich, so auch so probenmäßig und ein bisschen pushen alles. Aber das war uns irgendwie ja nicht zuwider, aber wir dachten so, ey, wir wollen uns nicht so aufdrängen. Wenn die Leute uns hören wollen, freuen wir uns total. Wenn sie uns doof finden, dann ist das halt so. Ne? Wir wollten nie so, ey, wir sind hier die tolle Band aus Wuppertal und findet uns jetzt einfach gut. Ja. Nee, also wir haben uns über alles gefreut. Wir haben auch wirklich jede Steckdose abgespielt und wo die Leute uns hören wollen, haben wir gespielt und haben immer alles gegeben, bis auf einmal. Das war in, ich glaube, es war in Dresden oder so. Das war eh so ein Scheißwochenende, wo wir Hamburg, Dresden und dann wie am Rückweg nach Bielefeld und losgefahren und gemerkt nach ein paar Kilometern, die Lichtmaschine im Bus ist kaputt und haben, glaube ich, 3 Batterien an dem Wochenende gekauft und trauriges Ende war noch ein explodierender Motor, so irgendwo kurz vor Bielefeld. Aber in Dresden, wir haben dann wirklich nach dieser Ochsentour dahin, war wie immer Winter, wenn wir gespielt haben, damit ich mich auch erkälte, ordentlich als Sänger, klar. So 17 Uhr wurde schon dunkel und wir sind ohne Licht quasi hinter so einem LKW hergefahren, um irgendwas zu sehen. Das war so richtig, richtig Punkrock und richtig scheiße und richtig gefährlich auch. Naja, dann in Dresden angekommen, und war, ich weiß, wie der Club hieß, und sah aus wie so ein, keine Ahnung, so ein Mittelalter-Club mit so Pappmaché-Wände oder so, keine Ahnung. Flying Windmill haben das, glaube ich, gebuckt damals. Und wir haben dann gespielt und wie gesagt, wir haben immer gesagt, ey, wenn nur eine Person mehr als 2 Kilometer gefahren ist, um uns zu sehen, haben wir die verdammte Pflicht, dir alles zu geben. Ne? Mhm. Nur für diese eine Person. Haben wir da auch gemacht und es war halt so sehr wirr, weil die Leute standen da so immer so. Ne, also sieht man jetzt, hört man jetzt natürlich nicht. Dann waren sehr, sehr ruhig. Ich habe zwischendurch mal nachgefragt, ob sie Stühle haben wollen. Kam auch nicht so gut an, aber die haben immer applaudiert. Und es war so sehr verwirrend. Ich weiß, kennst du wahrscheinlich auch, wenn ja, du klar. auf der Bühne versuchst, alles zu geben und passiert einfach nichts. Die bewegen sich nicht, die klatschen und finden das gut, aber es kommt keine Reaktion, bei den Songs keine Bewegung und nichts auf. Da kommst du irgendwann ein bisschen doof vor. Und dann ja. waren wir vor der Bühne und hatten gesagt, boah, kein Bock, endlich ist das vorbei. Und dann hören wir so, Zugabe, Zugabe. So,
natürlich.
Nö. Haben die nicht verdient. Wir sind nicht mehr rausgegangen. Das einzige Mal ja. haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Da waren natürlich die mega Arschlöcher, klar.
Geil. Fucking Rockstars, ey.
Aber ja, voll. Aber in dem Moment habe ich gesagt, nee. Forget it, ey. Die verarschen hier. Ne? Muss auch was zu tun. Ist keine Einbahnstraße hier. Naja. Egal.
Ja, witzig. Ja, ich glaube, die Storys, ja, solche Storys kennt jeder irgendwo.
Ja,
der das irgendwie da.
Ohne die wäre es ja auch echt mega langweilig.
Klar, es sind ja auch häufig die Geschichten, irgendwie, an die man heute dann denkt, also die einem so im Gedächtnis bleiben. Ne? So, wahrscheinlich habt ihr noch 3-mal in Dresden gespielt und das ist so. Ein Matsch.
Glaub nicht. Danach ja, okay. nicht mehr.
Es ist ja, also wie hast du das denn damals so empfunden, was ich eben halt meinte, so dieses, ja, diese Szene an sich, diese deutsche Szene, jetzt auch die deutschen Bands irgendwie, ne, sowas wie Pale, ihr. Also ich war halt zu dem Zeitpunkt, als eure erste Platte rauskam, war ich so in meiner ersten Band und wir haben so die ersten Schritte gemacht, irgendwie die erste EP aufgenommen und sowas. Mhm. Und für uns war das so, das war halt total geil zu sehen, dass da ein Label ist und da sind Bands, wie halt, also wirklich Pale und 3-Minute Poetry waren immer so die beiden Bands, wo wir gesagt haben, so ey, es gibt das in Deutschland so, ne? Also das ist so, was wir hier machen, irgendwie auch musikalisch, wo wir hinwollen, das ist nichts, was irgendwie, ja, was jetzt so eine eingeweihte Gruppe von Menschen kennt, das war ja doch so Internet in Kinderschuhen so ungefähr, ne? Wir dachten halt wirklich so, okay, wir kennen diese Bands, und dann war auf einmal klar so, nee, das stimmt gar nicht, irgendwie, da gibt's jede Menge Leute. Wie habt ihr das so empfunden? Habt ihr euch da auch so ein bisschen als, ja, ich will nicht sagen Vorreiter oder sowas, aber ihr wart für uns halt so die ersten deutschen Bands, die so ein bisschen was gerissen haben und deutschlandweit getourt sind und so.
Also, wie gesagt, was ich eben sagte, dass wir immer versucht haben, das so ein bisschen runterzuspielen und gar nicht so auf die große Glocke zu hängen, haben wir das selber gar nicht so wahrgenommen. Wir haben uns total gefreut, haben aber, würden wir jetzt nie sagen, dass wir irgendwie Pionierarbeit oder sowas geleistet haben. Viele haben ja auch gesagt so, ja, ihr seid ja einer der ersten deutschen Bands, die so singen und schreien. Habe ich gesagt, nee, was mit Queerfish oder Quest for Rescue oder sowas, die haben das Zeug schon ein paar Jahre vor uns gemacht. Kannte dann alle auch keiner mehr. Irgendwie so, ich meine, wenn ihr heute bei so 10 Leuten fast ein Queerfish, B-Punk Era ist eins der besten Platten aus dieser Richtung. Ne? Ja. Und auch völlig zu Recht. Aber also szenemäßig fand ich halt sehr interessant, dass es, wie ich finde, sehr viele gute Bands gab in Deutschland. Ob das jetzt One Man and His Droid zum Beispiel waren oder auch Coalfield, mega gut und total underrated. Also die, bei denen hätte ich gedacht, so, das wird ein richtig fettes Ding. Weil als die Platte kam, auch bei Defiance auch, ein paar Mal mit denen gespielt und das war einfach richtig, die waren richtig gut, fand ich. Also ich fand die auch wesentlich, also musikalisch besser als uns, und die hatten irgendwie, ich fand, die hatten so einen totalen Plan, wie die klingen wollen, wie die rüberkommen wollen. Das waren gute Typen. Und dachte, boah, ey, die sind richtig cool. Aber hatte dann auch nicht so richtig funktioniert, komischerweise. Ja. Aber auch so Ambrose hast ja auch schon gesagt, die waren ja eher aus dem Süden, ne?
Genau, ja. Karlsruhe, glaube ich.
Karlsruhe. Wer war denn aus München? Fleißwater war aus München, genau. Ja, ja, und sonst halt, ja, Donuts halt, ne? die über allem thronten. Aber auch völlig zu Recht andere Musik, andere Szene, so, aber trotzdem waren wir ja so verbunden. Die haben uns auch zweimal mitgenommen, so immer wieder auf Konzerte. Und ich sage auch immer wieder, man kann von denen musikalisch halten, was man will, aber wenn irgendjemand menschlich was gegen die Donuts sagt, dann hau ich aufs Maul. Das habe ich noch nie geprüft, aber das sind die besten Menschen, die ich kenne.
Ja, so,
Küsse und Grüße an die 5 Jungs
mit Anhang. Ja. Stimme ich auf jeden Fall zu.
Ja,
ja, aber also es ist ja schon, wie gesagt, so für uns als, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, nur so ein paar Jährchen jünger. Irgendwie mein Bruder ist ja dann nochmal 5 Jahre jünger, der ja auch damals immer in, also wir haben immer zusammen in Bands gespielt. Irgendwie.
Ja.
Und
das war euer USP.
Werbetalk hier. Ich glaube, wir haben tatsächlich schon mal ein ganzes Interview nur darüber gegeben, wie es ist, als Brüder in der Band zu sein.
Kennst du noch Love and Laura? Ach. Drei Brüder.
Oh Gott, das ist ja furchtbar.
Ja, aber auch unmenschlich. Alle mega talentiert, alles hauptberuflich super Typen. Und ey, was mit dem Genpool los ist, also unfassbar. Grüße auch raus. Shoutout. Love and Laura. Unterbewerteste Band ever.
Ich finde es halt, also klar, das ist, was ich halt eben schon meinte, ne, dadurch, dass das so auch die Zeit war, wo ich halt selber angefangen habe, Musik, aber ich weiß nicht, ob die deutsche Szene irgendwie heute wirklich auch noch, ich glaube, dadurch, dass alles so vernetzt ist, so, ne, dass du halt irgendwie, jeder kann halt irgendwie auch an seinem Computer irgendwie eine krasse Platte produzieren und so, und damals musste man sich das so ein bisschen. Das klingt jetzt wirklich wie der alte Mann erzählt von früher, ne?
Ja, aber ist ja auch so.
Man musste sich das halt irgendwie.
Erzählen von früher.
Ja. Das ist wirklich so, dass man musste sich das so ein bisschen erarbeiten, ne? Ich kann mich da wirklich erinnern, wie ich da ganze Nachmittage im Underdog halt verbracht habe und irgendwie eine Platte nach der anderen angehört habe, bis der Hoffi mich rausgeworfen hat. Nee, hat er nie gemacht. Aber
ich habe auch an der Uni über den Internetzugang, den ich da hatte als Student, habe ich irgendwie versucht, Bands rauszufinden, die so klingen, wie was Emo war. Und dann habe ich mir die aufgeschrieben, sowas wie halt Christy Front Drive, Boys Life, Captain Jazz, hier Mineral und sowas alles. Und dann bin ich nach Köln gefahren zum Hoffi und habe mir die Sachen angehört und dann immer so, CDs damals gekauft, CDs, oh Gott. Ich hatte keinen Plattenspieler. Nee, ich ärgere mich. So dämlich. Hab im Plattenladen gearbeitet und hatte keinen Plattenspieler. Nee,
ja, aber das kenne ich tatsächlich auch noch so, irgendwie dieses so irgendwie versuchen, irgendwelche Bands rauszufinden, dann auch über Sampler und so solche Geschichten.
Ja, ja, ja. Das war aber auch so ein Ding von dem Emo. Man konnte von Labels blind Sachen kaufen eigentlich. Wenn du wusstest, voll, wenn die auf J-Tree sind, dann ist das eine coole Band oder auch Deep Elm oder halt auch hier Doghouse Records. Wusste, was du kriegst und das war cool. Oder No ID, gibt's No Idea gab es auch, ne? Wo
Hot Music
genau. Ja, also gerade J-Tree, also war eigentlich ganz blind kaufen.
Ja,
gibt es auch nicht mehr so, glaube ich.
Ich meine nicht tatsächlich, so, dass sie, ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendwie in letzter Zeit was veröffentlicht
haben. Nee, das Label gibt es, glaube ich, schon, aber so, dass man heutzutage ein Label
so, hat,
wo man blind einfach so.
Nee.
Aber ich kriege auch echt nichts mehr mit, leider. Und wenn ich mir so die Jahrescharts so von irgendwelchen Magazinen angucke, denke ich so, geil, ich so die Top 100, ich kenne zwei vom Namen. Ich finde es total schade und ich habe lange so eine Quelle gesucht, neue Bands kennenzulernen, habe ich mal irgendwelche Blogs angeguckt oder so, aber egal.
Ja.
Wenn du einen Tipp hast, vielleicht muss ich das Fuse-Magazin lesen.
Vielleicht so. Ich schicke dir nachher nochmal ein paar Tipps rüber. So ein paar aktuelle geile Emo-Bands. Gibt es tatsächlich, gerade ist so ein kleines Revival, da gibt es tatsächlich sehr, sehr coole Bands.
Letztes Jahr im Lockdown gab es über Facebook der gute Carlo, sein DJ-Name Carlo, aus Solingen, der früher bei Cargo Records gearbeitet hat, mal kurz, der hat so Internet-Disco gemacht. Der hat aufgelegt 2-3 Stunden und man konnte sich so per Stream über Facebook, bevor das irgendwie immer wieder beendet wurde, hat man sich so im ersten Lockdown da Musik angehört. Da waren ganz viele Sachen bei, die ich noch nie gelernt habe. What on Life is War habe ich noch nicht kennengelernt. Wir lachen jetzt alle mich wieder aus, aber Dead Ramones, das ist so, boah, Alter, war ein Hit.
Das ist ein Klassiker schon fast.
Ja, ich kannte es nicht daher und ich war echt happy, dass es, man kam auch viele Sachen, die man so kannte, so alte Hits, aber es waren viele neue Bands bei, wo ich dachte, wow, cool.
Was mir noch, was irgendwie mir vorhin noch so eingefallen ist, so du bist, bist du gebürtiger Engländer oder hast du...
Nee. Also ich bin halber Engländer.
Okay.
Aber ich bin in Wuppertal geboren und habe immer hier gelebt.
Okay.
Ich habe sehr viel Familie in Manchester. Mein Vater war halt Engländer, der hatte 6 Geschwister. Und ich glaube, ich habe mal zusammen, ich glaube 30 Cousinen und Cousins oder sowas. Wir haben noch nie alle getroffen, das geht auch nicht irgendwie.
Ja.
Letztens war bei einer Hochzeit vor ein paar Jahren, waren wir sehr viele da, das war immer schon cool.
Wie war das denn für dich? Also, ich hatte immer das Gefühl, also ich meine, es gibt natürlich viele Bands, da war das sehr gut, aber dem Englischen, also dem Deutschen, der Englisch spricht oder singt, ist ja manchmal ein bisschen schwierig. War das für dich dann immer so ein Ding, wo du dann, weiß ich nicht so, also wo du dann drauf gehört hast oder wo du manchmal dachtest,
Ja, also ich glaube, dass ich bin blöderweise nicht zweisprachig erzogen worden, weil mein Vater das irgendwie... Hat doch keinen Bock drauf gehabt, keine Ahnung. Ich bin nur zweisprachig erzogen worden von holländischem Kabelfernsehen, weil da liefen die ganzen amerikanischen Sitcoms wie halt, darf man gar nicht mehr sagen, ist ja ein Cosby-Show.
Yeah.
und sowas und In Living Color, ich weiß nicht, ob du das kennst, das von den Wayans-Brüdern, das waren schwarze Comedy-Show aus New York, wo Jim Carrey angefangen hat. Jim Carrey war der einzige Weiß in dem Cast.
Okay, nee.
Das war so eine Art sowas wie Chappelle Show, bloß 20 Jahre vorher, 30 Jahre. Das war so ein Mix aus Saturday Night Live und Musik und sehr viel Rap und New York einfach so. Und es war sehr, sehr, sehr lustig. Und deswegen hat mich meine Tante irgendwann, als ich in England war, mal gefragt, wieso sprichst du eigentlich einen amerikanischen Akzent? Nicht so. Fragt Bill Cosby, keine Ahnung. Naja, und daher kann ich, glaube ich, sagen, dass ich relativ akzentfrei Englisch spreche und singe dann auch. Mir fällt das oft auch im Job auf. Ich bin Werbetexter und arbeite auch für den englischen Markt ab und zu. Mir fehlen manchmal einfach Vokabular. Und da muss ich auch mal Sachen nachgucken. Aber so, also ich kann mich halt schon verständigen. Was ich diesen Akzent bei deutschen Bands, den fand ich halt immer schon, der tat halt schon ein bisschen weh bei mir im Ohr. Weil ich mir dachte so, oh, dieses Englisch, ne? Bestes Beispiel, Slut, ne? Auf der Platte
Ja.
All We Need Is Silence, die ich für eins der besten Indie-Rock-Platten ever halte, mit Blaupause einer perfekten Platte. Da singt er irgendwas mit Violence. Da sagt er Violence. Ich dachte, ey, das heißt Violence. Ne? Und das sind so Momente, wo ich denke so, oh, der versaut die ganze Line für mich, weil er Violence sagt. Ne? So, oh, das ist so traurig. Andersrum bei den schwedischen Bands und so, also, so als Punk damals mit Millen Collin und so, das war ja auch alles kein richtig geiles Englisch. Und da war es aber irgendwie so charmant, fand ich.
Okay.
Ne? Da hat man viel durchgehen lassen, aber bei den Deutschen, vielleicht sind wir auch immer wieder zu kritisch mit uns selber. Keine
Es
Ahnung.
kann sein, natürlich.
Ich fand es aber schon manchmal ein bisschen hart. Aber
Ja.
naja, Jan war noch vom Niveau.
Lass uns nochmal irgendwie auf 3-Minute-Poetry da zurückkommen im Sinne von, ihr habt ja dann ein zweites Album noch gemacht. Das kam ja dann nicht mehr bei Defiance, ne?
Genau, wir hatten das auch häufig gezeigt und überlegt, machen wir das oder nicht. Wir hatten zu der Zeit tatsächlich sowas wie einen Manager. Das klingt jetzt so total Rockstar, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein. Egal.
Vom
Auf jeden
Manager.
Fall, ja.
Scheint ja einen tiefen Eindruck hinterlassen zu haben.
Nee, der war wirklich ein super Typ.
Okay.
Aus Hamburg. Das ist echt peinlich, wenn der Name nicht einfällt. Es tut mir leid. Der war cool und da haben wir die Platte bei dem im Studio aufgenommen. Und der hatte ein Studio zusammen mit Behrend von Paula. Berend Intelmann und mit Lukas, jetzt fällt mir aber wieder ein, der war früher bei Udo Lindenberg in der Band als Teenie mit seinem Bruder, die hießen Howden und Lukas. So ein lustiger Witz,
Wow.
ne? Lukas Hilbert, der war irgendwann bei Popstars in der Jury und der hat halt auch so Songs geschrieben für Janet Biedermann und Echt und so und der hatte in seinem Studio halt so die goldenen Schallplatten hängen und haben in seinem Raum die Platte aufgenommen. Und irgendwie haben auch ein paar Leute außerhalb der Band, dann auch unser Produzent und so, einfach überlegt, okay, was ist das Beste für die Platte, wo können wir die rausbringen und so. Und wir haben das so ein bisschen aus der Hand gegeben. Das hatte Vorteile, weil wir uns einfach auf Musik machen konzentrieren konnten und so. Weil vielleicht war das auch so ein Moment mit der zweiten Platte, wo man dachte, so jetzt wollen wir es doch mal wissen. Haben dann auch monatelang im Proberaum eingeschlossen, haben Songs 10 BPM langsamer geprobt mit einem total lauten Klick, um genau richtig zu wissen, was spielt wer wann. Haben den ganzen Proberaum komplett genervt, weil es total ätzend war. Wir haben gesehen, klick, klick, mega laut und wir haben einfach super langsam. So Sachen haben wir gemacht, weil wir dachten, ey, jetzt wollen wir es wissen. Und irgendwie, vielleicht war es ein bisschen zu verkopft. Und die Platte ist auch nicht so richtig durchgestartet, weil René auch einfach keinen Bock mehr hatte auf das Schreien. Haben wir dann fast ganz weggelassen. Wir hatten zu der Zeit super viel Cave-In gehört.
Ja.
Foo Fighters und so.
Ja.
Und fanden das cool und wollten ein bisschen mehr probieren, wollen uns weiterentwickeln. Und ich glaube, das fanden die Leute nicht so cool, glaube ich.
Okay.
Also ich finde, da sind, also ich finde die Platte nicht komplett gut, aber es sind ein paar wirklich, wirklich gute Songs drauf, die ich immer noch sehr, sehr stolz bin. Ja, hat nicht so funktioniert. Das schwierige zweite Album.
Ja.
Dann haben wir noch ein drittes, komplett geschrieben eigentlich,
Ja.
aber auch nie aufgenommen.
Okay. Da war dann schon der Punkt, wo ihr dann als Band quasi
Ja,
durch wart, was.
da war René auch schon weg, der hatte keine Lust mehr. Da haben wir damals in Newsletter reingeschrieben, er würde sich jetzt auf sein Weingut in Südfrankreich konzentrieren wollen. Und haben so getan, als hätten wir Streit. Das war auch so ein
Ah,
bisschen lustig.
okay.
Und die Leute, da kannst du immer noch im Internet finden, so Gespräche, so, Also, stimmt das, dass sie total verkracht haben? Ist ja voll schlimm und so. War mal sehr, sehr lustig. Ja.
Und, alles gut mit René. Und dann habt ihr dann noch kurz zu dritt weitergemacht, oder?
Ja, also wir haben tatsächlich, also René ist weg und Thorsten ist dann auch irgendwann weg gewesen, aber weil wir das wollten eher, weil er sich auch menschlich so ein bisschen in eine komische Richtung entwickelt hat, das hat irgendwie nicht mehr so gepasst. Und haben dann mit Gabriel von Love and Laura, einer dieser drei übertalentierten Bastarde, der hat quasi auch fast die ganze dritte Platte alleine geschrieben. Der hat einfach so einen kreativen Output gehabt und der wusste komischerweise, wie ein Three-Minute-Poetry-Song zu der Zeit klingen könnte oder sollte. Ja. Wir fanden das sehr, sehr cool und hatten mit Jonas Barreiter so einen Bassist aus Köln, der so Studiomusiker ist und der macht super viele verschiedene Sachen, auch ein super Typ, sehr, sehr ruhiger, typischer Bassist halt, aber so eine echte Groove-Maschine, und haben dann tatsächlich ein Konzert oder mehr, ein paar Konzerte gespielt, aber eins in Wuppertal, wo wir mit einer Wuppertaler Band noch gespielt haben, und die Donuts haben mitgespielt unter dem Namen Ibton Rockers, so ein Geheimkonzert, da haben wir vorher nicht gesagt, wer das ist, und es war halt auch ein super Abend. Und wir haben auch, ich muss sagen, es war, glaube ich, eins unserer besten Konzerte, so qualitativ. Und wir haben das gefilmt, weil Benne auch audiovisuell so unterwegs war, so produktionsmäßig, haben das also mit mehreren Kameras gefilmt, wollten eine Art, vielleicht so eine DVD machen oder so davon. Und Benne sagte dann ein paar Tage später so, ja, wir können das vergessen mit den Aufnahmen, weil wir haben nämlich komplett vergessen, das Banner von der Supportband abzuhängen. Das hängt die ganze Zeit der Name der anderen Band hinter unter einer Wand. Und da war der so sauer, gesagt, nee, mach ich nicht.
Naja. Oh, fuck. Oh Mann.
Es hat nicht alles funktioniert.
Ja, das ist manchmal so. Wenn du jetzt so zurückschaust, irgendwie, was würdest du denn sagen, was war letztendlich der Punkt oder der Grund, warum ihr dann gesagt habt, okay, das war es jetzt erstmal mit der Band?
Wir haben uns nie aufgelöst.
Okay.
Also nie offiziell. Ja, das war immer so ein schleichender Prozess, glaube ich.
Ja.
Es war, dass René irgendwann auch, ich glaube, der wollte einfach mal sein Studium endlich mal fertig machen und ein bisschen Struktur in sein Leben kriegen, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, was ein valider Punkt ist. Und ich glaube, er konnte nicht mehr das, ist ja ein altes Klischee, Band ist wie eine Beziehung. Wenn einer nicht mehr das geben kann, um den Rest mitzuziehen oder glücklich zu machen, dann ist das eben so. Und Benne hatte dann sich in Hamburg beim Popkurs angemeldet. Dieser, wie heißt das, irgendwie Kurs für Popularmusik oder so, keine Ahnung, wo viele Bands, so wie Wir sind Helden oder Seed, glaube ich, haben sich alle da gefunden und gegründet. Und wir sind da als quasi seine Backing-Band oder als Band bei der Bewerbungsphase mit hin nach Hamburg gefahren, haben da zwei Songs gespielt, und damit Bände sich bewerben kann. Und ist dann auch genommen worden, natürlich, weil er einfach ein mega guter Drummer ist. Und ja, und da hat er dann mit drei anderen Fotos gegründet, mit der er immer noch unterwegs ist.
Ja.
Und hat da auch seine Freundin Valeska kennengelernt, die bei Boy singt.
Ah.
Die auch eine ganz bezaubernde junge Dame ist. Ja. Immer noch junge Dame. ja, und dann ist er halt nach Hamburg gezogen irgendwann. Und man hat schon immer wieder probiert, so das parallel laufen zu lassen. Da fing das ja auch an, dass man sich so Spuren über den Rechner schicken kann und so, und er nimmt da auf, dann nimmt da auf, das wäre schon gegangen. Ich bin irgendwie immer in Wuppertal hängen geblieben. Ja, und so hat sich das alles so ein bisschen aus den Augen verloren, sag ich mal. Gabriel ist dann irgendwann nach München gegangen. Ja, und dann wird es halt mit Proben schon ein bisschen schwierig, ne? Wenn man über das ganze Land verteilt ist und ja, andere Prioritäten, und dann, ja.
Ja, passiert.
Hab ich, ja,
so und halt. Du hast aber dann jetzt, ich glaube letztes Jahr oder was, hast du ja nochmal so eine Akustikplatte mit Three-Minute-Poetry-Songs gemacht, ne?
Genau, also es war schon so, dass ich dazwischen auch andere Bands probiert habe oder so solo-mäßig, eher so alleine Singer-Songwriter, dann aber auch ein paar Leute mich rumgesucht habe, um das ein bisschen aufwendiger zu machen. War zu der Zeit ganz, ganz großer Fan von Bands wie Death Cab for Cutie oder Arcade Fire und so und fand das so, wow, was man alles machen kann, so mit, wenn man so groß denkt. Das fand ich halt sehr, sehr spannend. Aber im Grunde, wenn dann irgendwann auch, kennst du das selber, Frau und Kind dazukommen, dann verschiebt sich wieder alles und der einfachste Weg, gerade Musik zu machen, ist einfach alleine. Und ich habe einfach bei einem Konzert mal überlegt, was spiele ich überhaupt? Und dann habe ich gedacht, ich kann ja eigentlich das erste Dream Poetry Album mal komplett von vorn bis hinten probieren. Das mal ein bisschen probiert, das ging auch ganz gut. Und habe das dann auch gespielt und habe das bei Facebook damals so angekündigt, so, ja, hier, das mache ich. Und dann kam auf einmal von alten Clubs, wo wir gespielt haben, ob aus Friesland oder Münster oder irgendwo bei Stuttgart, haben sie angefragt, ey, kannst du bei uns auch machen? Und dann nach ein paar E-Mails hatte ich eine Tour von 10 Shows gebucht alleine und bin dann alleine im Auto da abgefahren und hatte eine super schöne 1, 2 Wochen, wo man einfach die alten Songs gespielt hat. Und der nächste Schritt war dann irgendwie logischerweise, das kann man ja eigentlich auch mal versuchen aufzunehmen mit so einem kleinen Besteck. Und habe dann mit dem Frederik, der früher bei Lockjaw, nee, bei Tupamaros war der nicht, aber bei Lockjaw und mit Marius von Tupamaros und von Lockjaw in deren alten Studio-Proberaum in Solingen, das kurz danach tatsächlich bei einem Riesensturm, wo ist ein Baum ins Dach
Ach du Scheiße.
geknallt und das Haus, wo unter anderem Hot Water Music und At the Drive-In übernachtet haben auf ihren ersten Touren und sämtliche anderen Bands, ist nicht mehr, leider. Naja, da haben wir die Platte aufgenommen und nach ein paar bisschen Labelsuche und dem Gedanken, das über Crowdfunding zu machen, hat dann der Axe von Goddamn Records in Wien sich
Erbarmt.
erbarmt, die Platte rauszubringen. Es ist eine ganz 200er Auflage in wunderschönem, knalligem pinken Vinyl. Und ja, ein Freund von mir, Martin Stürzer, der ein begnadeter Tastenmann ist, hat noch ein bisschen Klavier gespielt. Und ja, also ich finde, das kann man sich ganz gut anhören und schöne, schöne Platte. Und ja, das ist jetzt da und ich habe noch ein paar hier in der Kiste stehen und warte darauf, dass man wieder Konzerte spielen kann und dass man
Das
vielleicht
machen wir
mal
alle.
wieder ein bisschen das Leuten zeigen kann.
Ja,
Das ist der Stand jetzt.
hast du noch, sag ich mal, andere Pläne jetzt so für musikalisch, was du angehen willst, so, also von diesen 1000 Projekten, die
Ja, also wie gesagt, ich habe immer, also man lässt sich, oder ich zumindest lasse mich super viel beeinflussen, wenn ich irgendwas, also auch wenn ich auch bei Konzerten bin, wenn mal wieder welche stattfinden können, dann denkt man sich immer so, oh, jetzt kribbelt es halt schon an den Fingern irgendwie. Und was ich eigentlich super gern machen würde und wo ich auch schon so leise angefragt habe bei Marius und Frederik, weil das einfach ganz gut funktioniert hat. Wir haben, bevor wir das läuft unter Layers jetzt, das neue Projekt, wo wir
Genau.
die Akustikplatte gemacht haben, haben wir einen dieser Songs von der eigentlichen dritten Three Poetry Platte mal zu dritt in deren Raum aufgenommen und geguckt, ob das funktioniert. Und das funktionierte sehr, sehr gut. Und eigentlich ist mein Wunsch jetzt, diese dritte Platte nochmal zu machen. Also wirklich als Band. Ob das jetzt in der Konstellation auf einer Bühne stattfindet oder dass andere Leute sind oder keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Aber ich würde dich schon gern mal aufnehmen, die Songs, weil ich immer noch finde, dass dank Gabriel auch, dass die wirklich gut sind, die Songs. Und die sind auch ganz gut gealtert, muss ich sagen. Also man kann
Okay.
sich's, wir haben eine Demo-Aufnahme damals gemacht. Und ich finde, das kann man sich immer noch anhören, man kann es auch zeigen. Und ja, also kennst vielleicht, wenn man das Gefühl hat, die sind zu gut, um in der Schublade zu liegen. Ne? Und dann muss man das vielleicht einfach mal machen und gucken, ob das irgendjemand rausbringen möchte oder ob
Ja.
das irgendjemand hören möchte. Aber ich finde, ein Versuch ist das wert. Und bevor man zu alt ist, kann man das vielleicht nochmal machen.
Ja, und also ich weiß tatsächlich genau, was du meinst. Von meiner allerersten Band haben wir auch Demos für ein komplettes Album in der Schublade liegen, die wir halt nie
Ja.
aufgenommen haben und auch niemals aufnehmen werden, weil unser damaliger Sänger leider mittlerweile verstorben ist, so.
Okay.
Und
Da hängt dann noch ein bisschen was anderes mit dran.
ja, genau das so. Aber ne, dieses so, vielleicht hat man irgendwann die Chance nicht mehr so, ne? Deswegen,
ja.
Das sollte man da nicht vergessen irgendwie. Und also ich fände es halt, ich fände es super, ne? Stell dir vor, 15 Jahre später kriegen wir das dritte Three-Minute-Poetry-Album. Also,
ja, wer weiß.
Ich
hätte schon Bock drauf. Also ich wollte so, also nicht alle von dem Album, aber ich hatte noch von meinem Solo-Projekt noch 2-3 Songs, wo ich dachte, die sind eigentlich für eine Band geschrieben, aber habe dann nur so Akustik gespielt. Und ich finde, ich würde die gerne mal als Band hören, weil ich glaube, die funktionieren viel besser als Band, in der Bandversion.
Ja.
Also sowas, aber weiß ja eh keiner, was von was ist. Ja, und einfach Bock. Und weil ich genau weiß, dass es mit Marius und Frederik sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
Mhm.
Und Marius auch, und beide sehr, sehr gute Musiker sind, die uns gut verstehen. Und das mit dem Aufnehmen heutzutage ja, dank neuester Technik wirklich sehr viel entspannter und einfacher und auch günstiger ist als früher, wenn man einen Kredit aufnehmen musste, wenn man kein Label hatte.
Seine Seele verkauft quasi.
Genau. Daher, und ja, wie gesagt, was nach den Aufnahmen passiert, muss man mal sehen. Entweder bringt es irgendjemand raus oder man macht es selber oder keine Ahnung. Oder lässt es halt, wenn es scheiße ist.
Vielleicht kommt ja das große deutsche Emo-Revival und
habe ich ein bisschen ein Gefühl.
Es ist
Weißwater sind auch wieder unterwegs, habe ich
gesehen. Ja, also die alten Bands zum Teil und auch so, was so an Nachwuchs nachkommt. Wir haben jetzt auch so mit ein paar Bands gespielt, also sowas wie Dead Notes zum Beispiel, mit denen haben wir ein, zwei Mal gespielt, wo ich dann denke, so, ey, die sind halt 18, 19, 20 irgendwie und sind super Bands. Und,
aber die machen so einen Sound, ja?
Ja, so in die Richtung auf jeden Fall.
Weil ich habe das Gefühl, dass auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Rockmusik an sich gibt mir jetzt auch nicht mehr so richtig viel, weil ich denke so, okay, man hat halt vieles einfach schon gehört und irgendwie passiert so gefühlt nicht so richtig viel so an Entwicklung. Da finde ich andere Musikrichtungen ein bisschen spannender, aber ich weiß nicht, was ich das letzte Mal so jetzt eine richtige Rockplatte so, ich habe letztens die ganzen alten Metallica-Platten gehört, weil ich die einfach mega geil fand, die sind 40 Jahre alt. Ah. Und daher so aktuelle Sachen, aber wie gesagt, ich kriege ja nichts mit, aber ich warte sehnsüchtig auf deine Tipps.
Ja, das mache ich dann gerne. Hör mal, ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir sprechen zu können. Das war wirklich sehr schön, über alte Zeiten zu quatschen. ich schicke dir nachher auch noch ein paar. Ich habe nämlich witzigerweise neulich bei mir auf dem Speicher so eine alte Kiste gefunden, wo ich ganz viele Flyer und Eintrittskarten
habe. Oh, geil.
Ich habe einen Flyer von dieser Converge Botch Show. Aus dem Soyuz 7 habe ich noch hier rumfliegen.
Nee, Botch war mit Dillinger Escape Plan.
Meine ich auch.
Und da waren noch, wie hießen die? Chisler war das nicht. Da war noch eine österreichische Band dabei.
Ich hab die alle abfotografiert, die Flyer. Ja. Ein Teil habe ich auch gepostet schon davon.
Bei dem Botch-Konzert war der Knaller, der Gitarrist, der war an einer Stelle, da stand er irgendwie an so einem Effektboard, aber so auf Brusthöhe, also auf so einem Ständer. Und er hat irgendwas nicht funktioniert und war irgendwie so ein bisschen genervt, hat er seine Gitarre genommen und hat die auf seinem Knie durchgebrochen. Und der ganze Lärm so, what? Das war mega krass.
Also ich habe hier einen Flyer, Soyuz 7, 21.11.2000, The Dillinger Escape Plan, Cave-In und Botch.
Nee, Cave-In war nicht dabei.
Dann war das vielleicht also, eine andere Tour.
Im Soyuz war auf jeden Fall Dillinger und Botch und da war noch eine österreichische Band bei, wo ich den Namen vergessen habe.
Okay.
Aber Cave-In war sicher nicht dabei.
Vielleicht also, da waren die nur mit angekündigt auf dem Flyer und haben dann letztendlich nicht gespielt.
Vielleicht, so. Kann sein, aber da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall war. Also, vielleicht war es im anderen Jahr, aber ich meine, das wäre 2000, müsste eigentlich hinkommen.
Und hier habe ich den Flyer, da steht leider nicht drauf, welches Jahr, aber hier, Jimmy Eat World, First Show in Europe, Reno Kids, January Star and More und Tag später Hot Water Music mit Discount Treadmill, Durango 95, Lynn.
Genau.
Und 95, ja, genau. Dann irgendwie am 11. September Get Up Kids mit Cubiac und Three Minute Poetry. Steht hier. Köln, Kunsthaus Renania.
Mit Get Up Kids haben wir nie gespielt.
Dann haben die wahrscheinlich den Flyer verkackt.
Das kann sein. Also wir waren bei der Jimmy Eat World Show dabei, auf jeden Fall mit January Star und Reno Kid.
Ah, okay.
War Reno Kid dabei? Ja,
ne? Ja, Reno Kid.
Genau. Und
Ich schicke dir die einfach nachher mal.
Ich glaube, mit Kubiak haben wir gespielt, aber nicht mit Get Up Kids. Das,
okay.
Also, das ist,
ich schicke dir
die mal. Wurden ja immer so ein bisschen als die deutschen Get Up Kids genannt.
Ja, gut, aber, ich meine, 4-Minute Mile, 3-Minute Poetry.
Ja, dazu war mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst.
Okay.
Das glaubt natürlich keiner, aber nee. Wirklich nicht. Weil ich hatte immer gesagt, so, die Texte wären so ein bisschen wie Tagebücher und 3 Minuten war so der perfekte Popsong, ja. Was so ein bisschen unser Anspruch war, so ein bisschen auch poppig zu sein, so melodiös. Und wenn man damals 3-Minute Poetry gegoogelt hat, kam ganz oft Links zu so Poetry Slam, weil 3 Minuten war das Format wohl. Man hat 3 Minuten Zeit, seinen Vortrag ja. da zum Besten zu geben. Das war auch mal ein bisschen verwirrend. Wollte ich versuchen, unsere Band rausfinden und nicht über irgendwelche Slam-Poetry-Typen und Mädels. Naja.
Gut. Ey, ja. Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Ich hoffe,
mein allererster Podcast.
ich hoffe auf ein drittes 3-Minute Poetry Album. So. Du hast es jetzt hier angekündigt. So, wir wissen es jetzt.
Ja. Also, obwohl, glaube ich, meine Platte damals auch, die jetzt endlich rausgekommen ist, das hat auch ewig gedauert. Und manche Leute haben schon gesagt, das wäre das neue Chinese Democracy.
Naja, warten, da glaube ich, genauso viele Leute.
Ja. Ja, keine Meinung draufsetzen.
Es warten genauso viele Leute auf das wie auf Chinese Democracy.
Genau. Aber das neue Kampfsportalbum ist doch auch schon in der Mache, oder?
Ja. Das haben wir auch schon was gepostet. Also man munkelt, da passiert was. Also kein Song oder so, aber wir haben.
Okay, ich dachte, jetzt schon was verpasst.
Nee, das jetzt nicht, aber.
Bin gespannt.
Läuft.
Die Band mit den 1000 Drummern.
Ja, der vierte jetzt, ey.
Vierte, ne? Genau. Ja.
Unfassbar.
Und ist der auch gut?
Ja, der ist tatsächlich auch gut, ja.
Hat auf jeden Fall einen geilen Look, muss ich sagen.
Ja,
muss man auch darauf achten als Band, ne?
Absolut, das war auch das Wichtigste für uns. So, ne? Ja. Also wir haben unsere Standards ja schon runtergeschraubt. Am Anfang musste immer jedes Bandmitglied über 1,90 sein, das war wichtig.
Echt?
So, weil wir sind alle über 1,90, das hat dann nicht gepasst. Das haben wir dann schon mit Daniel, haben wir das schon über Bord geworfen. So.
Aber der allererste, der Max, der war doch nicht 1,90.
Doch.
Echt?
Der ist
auch so. Aber da sitzt ja immer, ne?
Ja, eben so. Deswegen haben wir immer scherzhaft gesagt, wir sind die größte Band Deutschlands.
Ja, das ist so ähnliches Niveau wie, wir nennen uns einfach Special Guest und sind auf jedem Festival.
Super, ey.
Oder unsere erste Platte heißt Greatest Hits.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Irgendwann
hat's gemacht. Yes. Alles klar.
Dann ich danke dir. Grüße an die Brit, unbekannterweise.
Mach ich. Und,
sehr angenehme Stimme, was ich so gehört habe.
Ich finde auch. Mit der kann man, gut zuhören.
Ja, ich glaube, die sie wirkt sehr, sehr lustig.
Ja,
und Spaß am Leben.
Das ist ein fröhliches Mädchen.
Ja, davon brauchen wir unbedingt mehr.
Alles klar. Gut.
Cool.
Vielen Dank. Bis dann, ne?
Ja.
Ciao.